der Frage des Verhältnisses von Nutzen und Schaden oder ja, Kosten und Nutzen. Ich freue mich, dass Frau Primaria Universitätsdozentin Dr. Annemarie Stratter-Sehn heute bei uns ist. Sie leitet die Strahlentherapie im Sozialmedizinischen Zentrum Süd im Kaiser-Franz-Josef-Spital mit Gottfried von Breischem Kinderspital und zwar schon seit 1989. Hatte so hier einen unglaublichen Überblick über die Entwicklung der letzten 25 Jahre. In ihrem Strahlentherapiezentrum werden jährlich 1500 Patientinnen mit hochmodernen Medizingeräten und Hightech behandelt, aber das ist Frau Primaria Stratter-Sehn wichtig, auch einen personenorientierten Ansatz. Das spiegelt sich auch in ihrer eigenen Biografie und Ausbildung wider, dass sie als Medizinerin im Jahr 2004 eine Ausbildung als Psychotherapeutin abgeschlossen hat, als Verhaltenstherapeutin und sozusagen hier der interdisziplinäre Ansatz ihr also offenbar ein persönliches Anliegen auch ist und auch ein strukturelles. Seit 2013 ist sie erste Vizepräsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Radioonkologie und Mitglied zahlreicher anderer Fachgesellschaften. Wir freuen uns über Ihre Ausführungen zur Verhältnismäßigkeit von Nutzen und Schaden in der Krebstherapie.
Ja, danke für die Einladung. Ich habe mich schon gewundert, dass ich diesen Titel bekomme. Ich muss dazu sagen, ich habe nicht nur die Strahlentherapie bearbeitet, sondern ganz im Gegenteil, weil Sie schon angeschnitten haben, die Tumorboards. Wir machen für jeden Patienten Tumorboards und im Assessment wird für jeden Patienten bestimmt, welche Behandlungsform er bekommt. Und darum habe ich eigentlich einen sehr allgemeinen Kosten-Nutzen-Vortrag gehalten. In der Strahlentherapie sind die Kosten für den Nutzen des Patienten am geringsten, obwohl man mir bei der Anschaffung von Geräten immer sagt, ich bin die teuerste Frau im Haus, bin ich in der Betreibung und in der Patientenbehandlung letztlich in der Onkologie die billigste, nicht die billigste, sondern die kostengünstigste. Ja, ich habe also wie gesagt mich mit der allgemeinen Kostensituation auseinandergesetzt und wie Sie sehen, es ist nicht so leicht, sich damit auseinanderzusetzen, selbst eine Meta-Analyse anhand von 59 Studien ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Kosteneffektivitätsanalyse und vor allem alle in der Zukunft zu bedenkenden Kosten nicht nur von den medizinischen Kosten, sondern auch von medizinisch unabhängigen Kosten abhängt. Von diesen Studien haben 14 lediglich die reinen medizinischen Kosten berechnet. Alle Folgekosten, die sich zusammensetzen, nicht nur aus den ökonomischen Kosten, wo wir die Kostenkonsequenzanalyse haben, die Kosten-Nutzen-Analyse, die Kosteneffektivitätsverhältnisse einer medizinischen Behandlung, aber vor allem, und das wird nun immer mehr und mehr auch in Studien bedacht, die qualitätsadaptierte Kosten-Nutzen-Analyse. Sie werden bei allen modernen Studien sehen, dass auch Lebensqualitätsfragebögen im Rahmen dieser onkologischen Behandlungen zu bearbeiten sind. Aber neben diesen ökonomischen Analysen, die schon schwer genug sind, um diese zu berechnen und Ergebnisse zu bringen, haben wir vor allem auch die psychosozialen Analysen. Wir haben soziale Aufgaben bei unseren Krebspatienten zu beobachten, die oft auch eine kurze Lebensverlängerung sinnvoll erscheinen lassen. Wir haben psychosoziale Aufgaben, die der Werfel 1928 schon im Tod des Kleinbürgers beschrieben hat, ganz exzessiv. Dieses Werk hatte ich auf der Leseliste bei meiner Matura und es hat mich wahrscheinlich so beeindruckt, dass ich möglicherweise deswegen die Onkologie gewählt habe, obgleich wir nicht wissen, welche Erkrankung dieser Kleinbürger hatte, aber es war eine unheilbare Erkrankung. Und wir haben die psychische Aufarbeitung, die für einen Patienten sehr notwendig ist. Nun, zur Verhältnismäßigkeit in der Onkologie, um die ökonomischen Faktoren zu besprechen, da ist ganz wesentlich die Screening-Früherkennung und ich werde das immer an einer ganz rezenten wissenschaftlichen Arbeit demonstrieren. Die genetische Testung wie der Herr Professor Schwarzmeier schon vor allem auf die molekulare Testung hingewiesen hat, die sehr wichtig ist im Sinne der ökonomischen Faktoren, die personalisierte Medizin, die dann auch diese molekularen MIPS und MAPS, wie sie so heißen, Antikörper und Kinasehemmer bespricht, die ambulante versus stationäre Behandlung, die immer mehr an Wichtigkeit auch in unserem Gesundheitssystem erlangt, die Überbehandlungen, die Hochpräzisionstechniken und besonders teuren Behandlungen, da gehe ich ganz kurz auf die Strahlentherapie ein, die Risikobehandlungen von Zweitkarzinomen, auch hier werde ich die Strahlentherapie als Beispiel nehmen, die Einsparungen von Medikamenten, wo es kaum Arbeiten gibt, außer in der Palliation, da wird dann der Herr Professor Markus eingehen, hat man nur Markus gesagt, und die palliative Behandlung. Auf die psychosozialen Faktoren, wo wir auch eigene Ergebnisse haben, gehe ich nicht ein, weil das dem Herrn Professor Geier vorbehalten ist bei der heutigen Sitzung. Nun, wir kommen zu den Kosten. Auch diese Arbeit hat der Herr Professor Schwarzmeier schon zitiert. 2009 waren in Europa die Kosten für onkologische Patienten 126 Billionen, wobei ein enormes West-Ost-Gefälle ist. In Bulgarien pro Person berechnet 16 Euro, in Luxemburg als teuerstes Land der Medizintechnik und Medizinbehandlung 184 Euro. Also Sie können sich schon vorstellen, warum der gesamte Osten bei uns behandelt werden will, weil es gibt auch Arbeiten, je höher die Medizinkosten sind, umso besser ist das Überleben. Aufgelistet in Kosten, die auf die alleinige medizinische Behandlung zurückzuführen sind, aber auch auf Kosten, die durch Ausfall der Arbeitsleistung und der Folgekosten von Krebspatienten zurückzuführen sind. Die teuersten Behandlungen in dieser Arbeit haben sich als die Bronchuskarzinome herausgestellt. Und dann werden Sie auch verstehen, warum ich Ihnen jetzt ein paar Arbeiten mit Bronchuskarzinom-Patienten zeige. Das ist natürlich auch ein Gebiet, wo ganz gerne die Gesundheitsökonomen auf die Schuld des Patienten zurückgreifen, weil wir wissen, dass 90% der Patienten mit Bronchuskarzinome Raucher sind. Die Politik vergisst nur immer wieder, wenn sie berechnet, wie teuer ein Bronchuskarzinom-Patient kommt, dass sie ja auch mit der Tabaksteuer sehr viel einnehmen. Ein Onkel, der ein schwerer Raucher war, von mir hat gesagt, Schatz, eigentlich bin ich der billigste Mann, ich zahle Steuer ein Leben lang und dann sterbe ich an meinem Bronchuskarzinom sehr rasch. Also die Konklusion ist, dass nicht kleinzellige Bronchuskarzinome, die hier bearbeitet wurden, Kosten von etwa 33.000 Euro im Mittel benötigen. Und da komme ich aber schon zum nächsten Punkt, zur Früherkennung, wie wichtig in der Onkologie generell die Früherkennung und die Screening-Programme sind, weil wenn man sich die nicht kleinzelligen Bronchuskarzinome in der Kostenwahrheit anschaut, dann kostet ein Bronchuskarzinom im Stadium 1 durchschnittlich 13.000 Euro, im Stadium 4 144.000 Euro. Und damit komme ich zum nächsten wichtigen Thema der Kostenwahrheit, zur Früherkennung und zur genetischen Testung. Hier eine Arbeit von einer Bevölkerungsgruppe, die ein sehr hohes familiäres Risiko an Mammakarzinom, sprich BRCA-Mutationen aufweist. Auch da ist Herr Professor Schwarzmeier schon drauf eingegangen. Und diese Arbeit beweist, dass die reine Familienanamnese nicht die Wirkung hat und das Screening dieser Population, die eine genetische Disposition vermehrt aufweist, dass eine Screening-Methode doch deutlich kosteneffektiver ist, als wenn man nur Familienanamnesen durchführt. Also in Hinkunft werden diese molekularen, biologischen Testungen sehr wesentlich werden. Und da komme ich schon zur personalisierten Medizin. Was heißt personalisierte Medizin? Wenn wir einen Tumor-Patienten haben, dann konnten wir noch vor 10 Jahren sagen, okay, abhängig vom Stadium, von der Größe des Tumors, von der Lage des Tumors, eventuell sogar von der hormonellen Differenzierung, wie uns das Mammakarzinom gezeigt hat, können wir Aussagen über die zu behandelnden Therapieformen, aber auch über das Leben, über das Überleben Aussagen treffen. Das können wir heute nicht mehr. Die personalifizierte Medizin differenziert Subgruppen von Patienten und von Tumoren mittels molekularbiologischen Testing in der Pathologie, was auch sehr aufwendig und sehr teuer ist, und kann dann wirklich Targeting-Therapien wie diese neuen Präparattherapien, die der Herr Professor angeschnitten hat, auch im letzten Tier durchgeführt werden können. Und dann natürlich, wenn man wirklich diese biologische Testung hat, für den Patienten die Therapie eine personalisierte, individuelle ist, mit besserer Wirksamkeit und besserem Outcome. Sie sehen hier noch einmal eine Arbeit, die mir sehr wichtig erscheint, dass eben diese molekulare Subtypenanalyse eine Minimierung der Nebenwirkungen und damit auch der Folgekosten erzielen kann, wenn sie gezielt eingesetzt wird. Ich habe hier noch eine Arbeit gefunden, die mir sehr gut gefallen hat, weil sie auch wirklich detailliert auf die Kosten eingeht. Ein Zyklus einer herkömmlichen Tumortherapie bei Kolonkarzinom ist mit 5.000 Euro in etwa angesetzt. Handelt es sich um diesen Wildtyp und es wird gezielt werden Antikörper eingesetzt. Kostet zwar die Therapie 22.000 Euro, aber die Patienten haben ein signifikant längeres Überleben im 5-Jahres-Überleben. Und man darf nicht vergessen, hier eingesetzt beim metastasierten Kolonkarzinom. Auch hier ist Professor Schwarzmeier eingegangen. Wie schaut es aus, und da liegen uns keine Studien vor, wenn wirklich gezielte, moderne, personalisierte Präparate in der Erstbehandlung eingesetzt werden. Nun, ambulante versus stationäre Behandlung, das ist ja immer so die Diskussion. Hier eine Studie, wo ein Medikament, das per OS eingenommen werden kann und somit keine stationären Aufenthalte während der Applikation von Chemotherapie benötigt, das Xelox, versus Vollfox-Regimen, wo Chemotherapie intravenös über einige Tage appliziert wird. Hier in dieser Studie hat sich gezeigt, dass das Präparat, das ambulant verabreicht werden kann, genauso gut ist im Gesamtüberleben, im Ansprechen, im Gesamtüberleben, und dass damit natürlich die Kosteneffektivität eine bessere ist. Da mache ich 3 Fragezeichen, weil wir immer wieder sehen, dass Patienten, die ambulant dieses Xeloda erhalten während Strahlentherapie, entweder nicht einnehmen, Studiensituationen sind immer ganz andere, oder absetzen, wenn sie Nebenwirkungen bekommen. Das können wir dann gar nicht kontrollieren in der kombinierten Radiochemotherapie, wo es sehr wichtig ist, dass wir als zusätzliches Agens fürs bessere Ansprechen eine Chemotherapie verabreichen. Nun, die Überbehandlung, hier habe ich eine Arbeit gefunden, die mich eigentlich schon seit 20 Jahren beschäftigt. Die Überbehandlung beim kleinen Low-Grade-Prostatakarzinom. Diese Arbeit zeigt auf, dass etwa 67% der Patienten, die eine kürzere Überlebenszeit von ihrer Gesamtsituation als 10 Jahre haben, überbehandelt werden. Ich kann mich erinnern, vor 20 Jahren am RSNA in Amerika, ein Radiologiekongress, der größte mit 60.000 Teilnehmern, hat ein Onkologe zu mir gesagt, wir würden gerne eine Studie bei alten Herren, bei alten Männern aufsetzen, Low-Grade-Prostatakarzinom unter Gleason 6, Strahlentherapie versus Wait and See oder Watchful Waiting, und es melden sich natürlich keine Patienten für die Gruppe der Betreuung, weil, der Beobachtung, weil alle wollen behandelt werden. Also das ist die Problematik, die bezüglich Überbehandlung heute auf uns zukommt, bei der Situation, dass alle ewig leben wollen und keiner sich mit seiner Gesamtsituation des Alters auseinandersetzen kann. Nun kommen wir zu den Hochpräzisionstechniken. Hier habe ich eine Arbeit gefunden. Die Zukunft der Strahlentherapie wird eine Hochpräzisionstechnik auch im metastasierten Stadium sein, wo man auch mehrere Metastasen mittels Stereotaxie nicht nur im Gehirn, sondern im Ganzkörper behandeln kann. Kurze Bestrahlungszeiten, wenig Frequenzen, rascher Therapieeintritt, wenig Nebenwirkungen durch die hohe Präzision wie stereotaktische Bestrahlung, sehr teure Geräte natürlich in der Anschaffung, aber nicht in den Folgekosten. Und hier zeigt sich, dass Patienten, die mit einer alleinigen Stereotaxie bei Hirnmetastasen bestrahlt wurden, deutlich kosteneffektiver sind als solche, die Stereotaxie und eine Ganzhirnbestrahlung zusätzlich bekommen. Das benötigt man heute nicht mehr. Wir haben mit dieser Arbeit sozusagen den Beweis, dass alleinige stereotaktische, kleinvolumige Behandlungen sehr effektiv sind. Nicht so wie früher, wie das vor 40 Jahren, wie ich in der Strahlentherapie begonnen habe. Je größer die Felder, umso größer der Strahlentherapeut. Von dieser Einstellung gehen wir Gott sei Dank schon lange weg. Weil die Patienten nicht nur deutlich weniger Nebenwirkungen haben, sondern wie diese Arbeit beweist, auch das Risiko des Zweitkarzinoms durch kleinere, gezielte Hochpräzisionsbestrahlungen kaum mehr eine sogenannte Sekundärmalignisierung durch Strahlung haben. Hier eine Arbeit, wo im Promillebereich Patienten nach 15 Jahren ein Zweitkarzinom nach Prostatabestrahlung gezeigt haben. Nun, Einsparung von Medikamenten, da habe ich gefunden, eine Arbeit, die mir sehr gut gefallen hat, mit einem antikonvulsiven Präparat, dass man, indem man von 3 auf 2 Fraktionen täglich gesenkt hat, eine Kosteneinsparung von über $100.000 erzielen konnte über ein Jahr und damit Kosten gespart hat bei gleichem klinischen Effekt. Das wird die Zukunft sein in allen Bereichen und da wird auch der Herr Professor der Palliativmedizin darauf eingehen, dass zu überlegen ist, ob man in den letzten Lebensmonaten teure Therapien als notwendig erachten wird müssen. Die Palliativbehandlung, hier wieder eine Kostenaufstellung über Palliativbehandlung, kostet etwa 434 Euro im Durchschnitt, wieder abhängig wahrscheinlich vom Land, dem Status und des Einsatzes. Die Palliativbehandlung, das wird auch ein Thema von Ihnen werden, Herr Professor. Welche Palliativbehandlung kostengünstig und dennoch für den Patienten suffizient einzusetzen sein wird. Nun, die psychosoziale Betreuung finden Sie anhand dieser Studie. Hier sind unbefriedigte Bedürfnisse, die in den psychosozialen Bereich hineinragen, angeführt. Und ich habe Ihnen da hier diese Tabelle herauskopiert. Sie sind physikalischer Natur, finanzieller Natur. Patienten klagen, dass sie zu wenig Aufklärung haben. Personelle Kontrolle der Patienten, Kontrollverlust über den eigenen Körper und Geist, dass zu wenig systemischer Einsatz gegeben ist, dass die Ressourcen knapp sind, die Kommunikation nicht gegeben ist, das Körperbild nicht genügend ist, Sexualität, Depression und Ängste sind hier immer subsumiert. Wir haben im Rahmen einer eigenen Studie in Prozentbereichen das ausgedruckt, was die nicht befriedigten Nöte der Patienten waren, die wir dann im Rahmen einer Psychotherapie, meine Psychoonkologin und Psychotherapeutin, die Frau Dr. Schiebke ist auch anwesend, die hat hier mitgeholfen, in erster Linie waren es Partnerprobleme, krankheitsbezogene Themen, Beziehungsprobleme zu anderen, aber auch Jobverlust, sexuelle Problematik, finanzielle Probleme und auch Multitoxizität aufgrund der Situation. Nun, wir kommen zum Schluss hier. Die ökonomischen Faktoren habe ich dargestellt. Wichtig ist mir noch einmal, weil ich noch 2 Minuten Zeit habe, die psychosoziale Betreuung anhand von zwei Beispielen zu nennen. Ich hatte vor 20 Jahren eine etwa 65-jährige Dame mit einem kleinzelligen Bronchuskarzinom in die Trachea einwachsend, in den Herzbeutel einwachsend, kein Ansprechen auf Chemotherapie. Und da wissen wir, dass wir chancenlos sind mit der Strahlentherapie, weil diese Patienten meistens sehr rasch metastasieren. Ich habe diese Dame gefragt, ob sie nicht noch einen Wunsch hat, eine Reise hat. Ich wollte sie eigentlich nicht einer teuren, doch 5 Wochen in Zeitraum einnehmende Strahlentherapie führen und habe gesagt, genießen Sie Ihr Leben, machen Sie eine schöne Reise, bauen Sie Ihr Immunsystem auf und dann kommen Sie wieder in, doch in der Hoffnung, dass sie ihre letzten Tage genießen kann, hat sie zu mir gesagt, nein, das geht nicht, sie will geheilt werden. Ich habe sie dann nach längerer Diskussion gefragt, warum, hat sie gesagt, schauen Sie, ich muss auf meine 2 kleinen Kinder aufpassen, die sind 9 und 11 Jahre alt. Sage ich, entschuldige, wie sind Sie zu 9- und 11-jährigen Kindern gekommen? Hat sie gesagt, meine Tochter hat Schizophrenie, kann sich nicht kümmern und die Kinder würden getrennt in ein Heim kommen. Die Patientin ist nach 10 Jahren, wir haben damals natürlich alles Hochpräzisionsbestrahlung gemacht, ist nach 10 Jahren gekommen mit einer Metastase in der Schulter und hat gesagt, na, jetzt müssen Sie mir wieder helfen, weil ich muss auf meine Kinder aufpassen. Sag ich, entschuldige, die müssen aber jetzt schon groß sein. Sagt sie, ja, aber jetzt sind es die Enkelkinder. Das heißt, die Kinder der Enkelkinder. Und da komme ich auf den Tod des Kleinbürgers zurück. Der Herr Fierler, der eine Lebensversicherung für seinen kranken Sohn abgeschlossen hat, weil er gewusst hat, wenn er nicht mehr ist, dann muss der in ein Heim kommen. Ist dann sehr schwer krank geworden. Ich hoffe, es wird nicht wieder wie im 28er Jahr die Situation eintreten, wo er nur aufgrund der Beziehung zum Portier im AKH ein Bett bekommen hat, ist dann dort monatelang gelegen, weil er gewusst hat, er muss sein 65. Lebensjahr erreichen, hat 2 Tage über seinen Geburtstag gelebt und hat somit erwirkt, sozial-ökonomische Möglichkeiten, psycho-onkologische Triebfeder, dass der Sohn seine abgeschlossene Lebensversicherung bekommen hat. Danke für die Aufmerksamkeit.
Herzlichen Dank, Frau Schattersehn, für diesen wirklich sehr tollen Überblick, was die Dinge kosten und wo Potenzial ist, auch im Sinne des Patienten. Gezielter Therapien einzusetzen. Ich darf ins Publikum schauen, ob es sozusagen eine unmittelbare Verständnisfrage gibt, die Sie an die Frau Schattersehn noch stellen möchten. Also ich selbst, weil wir auch kurz vorher geredet haben, möchte sozusagen diese Fragen der Kosten ansprechen. Wir haben ja, sagen wir, aus anderen Ländern Beispiele, die wir möglicherweise für uns ja also froh sind, dass wir ein anderes System haben. Aber ich darf nur sagen, in Großbritannien durch das gedeckelte Gesundheitssystem darf dort ein zusätzlich gewonnenes Jahr mit guter Lebensqualität nicht mehr als 20.000 oder 30.000 Pfund kosten. Sonst gibt es keine Behandlung. Oder in den USA, wo mittlerweile die Krebsdiagnose Faktor 1 für die Privatinsolvenz ist, weil die Leute sich die Therapien selber zahlen müssen und da Ärzte selbst aktiv geworden sind in der Kosten-Nutzen-Analyse und bei einem Darmkrebs, also 2 Präparate verglichen haben, die Lebensverlängerung von eben 1,5 Monaten sich herausgestellt hat mit hohen Nebenwirkungen und $60.000. Mit dem Effekt, dass die Ärzte beschlossen haben, sie werden das teurere Präparat nicht mehr verwenden. In Österreich hat man manchmal den Eindruck, es ist unmoralisch, über Geld zu sprechen, wobei es eben auch eine Triebfeder sein kann, sozusagen sich Gedanken zu machen, was letztlich auch dem Patienten was bringt. Frage, ist es wirklich nur der Staat, der quasi hier derjenige ist, der sagen muss, wie es oft plakativ heißt, der Staat muss halt wissen, wie viel ihm die Gesundheit seiner Bürger wert ist im Zusammenhang mit Finanzierung. Gibt es da auch eine, und wenn ja, welche Verantwortung von Seiten des Behandlungsteams? Das wäre vielleicht meine Ja,
also das Behandlungsteam ist sicher die erste Anlaufstelle über Tumorboards und wie ich schon gesagt habe, wir besprechen wirklich im Assessment jeden Patienten, der bei uns behandelt wird, nicht nur im Tumorboard, sondern dann auch im eigenen Institut, im Beisein der Psychologin, der Krankenschwester, der Physiker, also ein multiprofessionelles Team in meinem Institut im Rahmen der Morgenbesprechung, wo wir effektiv auch auf nicht nur auf ökonomische, sondern auf psychosoziale Wünsche und Notwendigkeiten eingehen. Und ich bin sogar verschrien als extrem merkantil, weil ich immer auf die Kosten schaue, weil wir uns natürlich unser Gesundheitssystem erhalten müssen. Aber ich bin auch bekannt dafür, dass ich Break-Even-Point-Berechnungen mache und sage, was kostet speziell das Gerät, was bringt es, wie können wir behandeln. Und ich habe aufgrund dieser Break-Even-Point-Berechnungen nun wieder die weltweit modernsten Geräte mit der Stereotaxie bekommen, weil wir schon diese Verantwortung haben. Ich würde allerdings eine Verantwortung, die dem Staate zukommt, nämlich sprich, die Behandlung dürfen sie nicht machen, weil die ist zu teuer. Da sammle ich bereits, weil unsere Hochpräzisionsbestrahlungen sind sehr teuer, nämlich kosten- und personalintensiv von der Gerätetechnik her. Da würde ich also sofort ein Veto einlegen. Und da muss man sagen, da wünsche ich mir, dass wir wirklich starke Onkologen haben, die das auch können und die dann auch von den entsprechenden, sage jetzt, politischen Gremien unterstützt werden, weil wenn man das nicht hat, wird man dann von irgendeiner Zwischenebene, die da glaubt, sie muss einsparen und auch da spreche ich aus Erfahrung, abgesetzt wird mit den denunzianten Methoden. Das darf es nicht sein. Da muss es eine Anlaufstelle geben.
Vielen Dank.